Heute Totensonntag. Und wir haben überlegt, so welches Thema könnte eben passen. Und der Jochen Paul hatte wohl gesagt, Himmel, das passt auf jeden Fall zum Totensonntag. Und jetzt war es so, dass ich letzte Woche in Langenaubach gepredigt habe und dort über den Himmel gepredigt habe. Und dann lag es natürlich nahe, vielleicht genau diese Predigt heute nochmal zu halten. Spurgeon hat gesagt, eine Predigt, die es nicht wert ist, zweimal gehalten zu werden, ist es auch nicht wert, einmal gehalten zu werden. Und deshalb, weil ich davon ausgehe, dass ich keinen gesehen habe letzte Woche, der in Langenaubach war, heute eine Wiederholung zum Thema der neue Himmel und die neue Erde. Viele Gedanken von dem, was ich heute euch gerne mitgeben möchte, kennen auch schon der ein oder andere, weil ich immer schon mal gerne hier über den Himmel gepredigt habe oder zumindest so ein paar Sachen gesagt habe, wie ich mir den Himmel vorstelle. Und auch die Jugend ist bestens informiert. Auch da habe ich beim letzten Mal einen Kahoot gemacht, wo ich eben ein paar Fragen gestellt habe, wie sich die Jugendlichen den Himmel vorstellen. Von daher war das super, heute nochmal die Kinder auch zu fragen, Mario. Ja, und das war schon auch spannend und auch da gibt es verschiedene Dinge, die ich eben entsprechend übernehmen möchte. Ich denke aber, es gibt auch immer noch mehr als genug neue Dinge, die vielleicht heute mit dabei sind. Das allererste, was ich mich gefragt habe, wenn ich diesen Text so höre, den du vorgelesen hast, Mario, aus Offenbarung, der neue Himmel und die neue Erde, warum eigentlich? Einen neuen Himmel und eine neue Erde. Gott hat ja schon mal Himmel und Erde geschaffen. Und das Fazit aus 1. Mose 1, Vers 31, da steht, und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Es war sehr gut. Das, was gemacht worden ist, war sehr gut. Und Juri Gagarin, der erste Mann, der aus der Erde eben im All war, der soll auf die Erde geblickt haben und soll gesagt haben, ich sehe die Erde, ich sehe die Wolken, es ist bewundernswert. Was für eine Schönheit. Der hat auch noch mehr gesagt, Gott habe ich nicht gesehen und so weiter. Das gehört vielleicht auch noch mit dazu. Aber das lag vielleicht mehr oder weniger daran, dass man das auch von ihm erwartet hat. Ja, er war ja nun Russe und die hatten ja mit dem Glauben so viel nicht zu tun. Ich kann mir vorstellen, der Mann war überwältigt. Der war total überwältigt, weil er der erste Mensch war, der das so gesehen hat. Die Erde, was für eine Schönheit. Und heute wissen wir noch viel mehr. Heute wissen wir noch viel mehr von dieser Schönheit. Wir wissen die Schönheit in den kleinen Atomen, in der kleinsten Welt. Und wir wissen viel über die wunderbare Schönheit des Kosmos, des Universums. Und dann kam dieser gravierende Einschnitt. Der gravierende Einschnitt in der Schöpfung, der Sündenfall. Gott verflucht die Schlange, Gott verflucht den Boden, er setzt Feindschaft zwischen Frau und der Schlange. 1. Mose 3, Vers 15 lesen wir, von nun an werden du und die Frau Feinde sein. Auch zwischen deinem und ihrem Nachwuchs soll Feindschaft herrschen. Er wird dir auf den Kopf treten und du wirst ihn in die Ferse beißen. Interessant dieser Vers. Also erstmal dieser Fluch, der gesetzt wird zwischen der Schöpfung und den Menschen, aber auf der anderen Seite auch schon so einen Ausblick. So einen Ausblick, dass etwas passieren wird, dass etwas Neues passieren wird. Aber die Erde ist verflucht und wir Christen bezeichnen sie als gefallene Erde. Und ich sage das mal so, die Erde ist korrumpiert. Die ist nicht so, wie sie eigentlich sein sollte. Und nicht nur die Erde. Denn wenn wir hier von einem neuen Himmel und einer neuen Erde reden, dann ist da eben nicht nur die Rede von einer neuen Erde, sondern auch von einem neuen Himmel. Und da habe ich mich doch mal gewundert und habe gedacht, okay, also der Himmel soll auch neu gemacht werden. Und ich bin zu dem Ergebnis gekommen, ja. Ja, auch der Himmel wird neu gemacht, wird neu von Gott gerichtet Und wahrscheinlich ganz besondere Hinweise daraus lesen wir in dem Buch Hiob. Im Buch Hiob 1, 6 bis 12 oder Hiob 2, 1 bis 7 legen nahe, dass die gefallenen Engel und insbesondere der Satan Zugang zum Himmel hat. Wir lesen das da so, dass er Mitspracherecht hat, aber nicht in der Art und Weise, dass er wirklich was zu sagen hätte, aber er darf anklagen. Und er klagt ja auch den Hiob eben entsprechend an und Gott sagt eben, ihr wisst, ihr kennt die ganze Geschichte, dass er eben entsprechend dann auch über Hiob verfügen darf, nur das Leben darf er ihm nicht nehmen. Das heißt, auch der Himmel ist an dieser Stelle erneuerungsbedürftig. Weil der Satan da eben Zugriff hat, der hat das verschmutzt, diesen Himmel. Und deshalb muss ein neuer Himmel her. Und ich möchte an dieser Stelle euch einige Bibelstellen mal zeigen, wo überall in der Bibel die Rede von einem neuen Himmel und einer neuen Erde ist. Ich will die jetzt nicht alle vorlesen, das würde den Rahmen auf jeden Fall sprengen, aber ihr seht, der biblische Befund ist eindeutig. Es gibt nicht nur eine neue Erde, es gibt auch einen neuen Himmel. Und Paulus berichtet uns in Römer 8, 19 bis 21 von dieser wunderbaren Hoffnung, dass es eben neu wird, viel deutlicher, als wir das eben in 1. Mose gehört haben. Und da lesen wir in Römer 8, darum wartet die ganze Schöpfung sehnsüchtig und voller Hoffnung auf den Tag, an dem Gott seine Kinder in diese Herrlichkeit aufnimmt. Ohne eigenes Verschulden sind alle Geschöpfe der Vergänglichkeit ausgeliefert, weil Gott es so bestimmt hat. Aber er hat ihnen die Hoffnung gegeben, dass sie zusammen mit den Kindern Gottes einmal von Tod und Vergänglichkeit erlöst und zu einem neuen, herrlichen Leben befreit werden. Das finde ich eine tolle Sache. Das finde ich großartig, dieser Ausblick. Und ich möchte diese Predigt heute so verstanden wissen, dass wir uns mal in eine Vogelperspektive begeben. Von den Dingen, die wir hier auf der Erde haben, wegzusehen, in eine Vogelperspektive und einen Ausblick zu wagen in das, was Gott zukünftig machen möchte. Und ich habe 6 kurze Gedanken dazu. Der erste ist mit der längste, von daher braucht euch das nicht zu irritieren, wenn die anderen dann auch ein bisschen kürzer werden. Erster Gedanke, kein Tod, kein Schmerz, kein Leid mehr. Nicht nur du warst am Freitag auf einer Beerdigung, Mario, auch ich und meine Frau waren's. Markus, Anke, ihr seid hier. Genau, wir haben die Mama vom Markus beerdigt. Und das war wirklich auch bewegend und es war, ich sag mal, irgendwie auch eine gute Beerdigung, weil Hoffnung da war. Und ich fand das so bezeichnend irgendwie, dass die Frau Pfarrerin den Text aus Offenbarung 21 gewählt hat, Vers 1 bis 7, über den ich heute predige. Das fand ich irgendwie stark und wenn ich hier lese in der Bibel, es wird kein Tod, kein Schmerz, kein Leid mehr sein, dann ist das etwas, was eine Perspektive hat, die wir uns nicht vorstellen können. Wir sind so eng an dieses Thema Tod, Schmerz und Leid gebunden, dass wir uns das überhaupt nicht vorstellen können, wie das ist, wenn das alles weg ist. Und wir lesen in Offenbarung 21, Vers 7, doch wer sich durch Götzendienst verunreinigt hat, wer lügt, betrügt, der darf diese Stadt Gottes, das neue Himmelreich, nicht betreten. Nur wer im Lebensbuch des Lebens steht, wird eingelassen. Es ist also quasi so, als würde vor dem neuen Himmel ein dickes Schild stehen, wo steht, Eintritt verboten für alle schlechten Einflüsse, die es hier auf dieser Welt gegeben hat. Die wird es im Himmel nicht mehr geben. Und ich möchte an der Stelle einfach mal betonen, das, was es da nicht alles geben wird, das sind auch so kleine Dinge wie schlecht übereinander reden, übereinander tratschen, neidisch sein und Intrigen spinnen oder sowas. Das wird es im Himmel alles nicht mehr geben. Es wird nicht mal mehr schlechte Laune geben. Und das müsst ihr euch mal vorstellen, wir sind ja so verhaftet in dieser Welt, dass wir uns das nicht vorstellen können, wie es ist, immer gut gelaunt zu sein. Also ich bin ja nun wirklich oft gut gelaunt, ja, aber nicht immer. Und im Himmel wird das Dauerthema sein. Es wird toll sein. Und wenn ich lese, kein Tod mehr, dann ist das eine Sache, Markus, die ich dir heute Morgen sagen will. Auch ich habe in den letzten Jahren viel mit Tod zu tun gehabt. Vor 7 Jahren ist mein Papa gestorben, vor 2 Jahren meine Mama, kurz danach mein Schwiegerpapa, letztes Jahr die Schwiegeroma. Ich weiß, wie sich Tod anfühlt. Ich weiß, wie sich das anfühlt, jemanden zu verlieren. Ich weiß um die Trauer und ich sehe in vielen Menschen, wie Trauer auch nachwirken kann, wie schwer das einfach sein kann. Aber ich möchte euch heute Morgen allen sagen, ihr werdet sie alle wiedersehen. Und das ist genau der Punkt, der mich in dieser Trauer immer wieder gefreut hat und fröhlich gemacht hat. Es ist hier eben nur noch, ich sag mal für mich vielleicht 25 Jahre, vielleicht noch 30 Jahre und dann sehe ich sie alle wieder. Thomas, ich freue mich, deinen Papa mal kennenzulernen. Der ist genau in dieser Zeit gestorben, als ich hier nach Steinbach gekommen bin. Ich habe ihn nie kennengelernt, aber da werde ich ihn kennenlernen. Und das ist eine schöne Aussicht für mich. Und ihr habt alle Leute, ich sehe das in euren Gesichtern, ja, an die ihr jetzt denkt, die ihr verloren habt, wo dieser Trauer, dieser Schmerz einfach da ist und wo ich euch sagen kann, das hat ein Ende. Kein Tod mehr. Ich finde dieses Bild, was ChatGPT gemacht hat, genial. Ja, no rip mehr, rest in peace. Kein Schmerz, kein Leid, keine negativen Dinge. Im Himmel wird es diese Dinge nicht mehr geben. Und darauf freue ich mich sehr. Darauf freue ich mich sehr. Und ganz ehrlich, ich glaube, diese Perspektive tut uns Christen richtig gut. Weil sie hilft, diese Vogelperspektive, von der ich eben sprach, einzunehmen und nicht mehr nur hier auf das Irdische zu gucken. Es gibt eben mehr. Zweiter Gedanke, es wird keine Ehe mehr geben. Lukas 20, 34 bis 36, da sagt Jesus, Ehen zu schließen ist eine Sache dieser gegenwärtigen Welt. Die Menschen aber, die vom Tode auferstehen und in die zukünftige Welt kommen, werden nicht mehr wie hier auf der Erde heiraten. Denn sie können ja auch nicht mehr sterben und deshalb müssen sie auch nicht für Nachkommen sorgen. Als Menschen, die vom Tod auferstanden sind, gleichen sie den Engeln. Sie sind Kinder Gottes. Ein Punkt, den ich an dieser Stelle immer wieder sage, Gott hat keine Enkel. Er hat keine Enkel, er hat nur Kinder. Und das ist wichtig für uns zu wissen, die Entscheidung zu Gott, die hat jeder von uns selber zu treffen. Meine Jungs, meine Tochter, denen hilft das nicht, dass ich an Jesus glaube. Sie müssen selber diese Entscheidung treffen, weil Gott nur Kinder eben hat. Und wenn es keine Ehen mehr geben wird, keine Nachkommenschaft, für die eben zu sorgen ist, ja, wie müssen wir uns das dann vorstellen? Ja, die Bibel gibt uns ganz klare Aussagen darüber, wie wir uns das vorstellen. Da ist ganz oft die Rede davon, dass Jesus eben mit seiner Gemeinde verheiratet ist. Dass die Gemeinde die Braut seid, dass ihr die Braut Jesu seid. Das ist die einzige eheähnliche Form, die wir im Himmel haben werden. Wir werden mit Jesus verheiratet sein. Und auch da freue ich mich drauf. Und vielleicht ist jetzt so der eine oder andere hier, der sagt, das finde ich aber gar nicht so schön, weil ich finde meine Frau eigentlich ganz gut. Ja. Und auch ich tue das. Ja, ich liebe meine Frau von ganzem Herzen. Und trotzdem habe ich mich auch schon einfach richtig scheiße auch ihr gegenüber verhalten. Und Dinge gemacht, die einfach ihr auch wehgetan haben. Und das wird es da eben nicht mehr geben. Diese enge Beziehung zwischen Mann und Frau gibt es im Himmel nicht mehr. Und wenn ich an die denke, die eben auch hier ihren Partner verloren haben oder so, dann ist das Thema Ehe in dieser Welt hier oftmals eine Frage der Einsamkeit. Es ist oft eine Frage, ja, wie sieht das aus, mit wem kann ich mein Leben teilen oder auch nicht teilen? Und dann sind es eben oftmals die Abende, wo man ja alleine im Stuhl sitzt, wo man vielleicht viele, viele Jahre jemanden neben sich sitzen hatte. Einsamkeit wird es im Himmel nicht mehr geben, sondern wir werden zusammen sein. Wir werden als Jesu Gemeinde mit Milliarden anderen Geschwistern im Himmel sein. Meine Lieben, da freue ich mich auch drauf. Da freue ich mich wirklich drauf. Und ich sage das mal jetzt mal auch so in aller Deutlichkeit und aller Klarheit, auch nicht alle Ehen hier auf der Erde, auch von Christen, sind toll. Ja, wo vielleicht der eine oder andere auch mal sagt, okay, auch das sehe ich mir irgendwie den Himmel nach. Ja, auch das wird vorbei sein. Dritter Gedanke. Erkennen wir uns wieder? Das war eine große Frage von der Oma Ilse, mit der ich immer wieder über sie, mit ihr drüber gesprochen habe. Ja. Erkennen wir uns wieder? Wird sie ihn wiedererkennen? Ja, den Erwin. Wird sie das verstehen, wer eben entsprechend der Erwin war im Himmel? Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, bei den Recherchen, die ich so in der Bibel angestellt habe, was ich so geguckt habe, würde ich sagen, der biblische Befund ist auch da sehr eindeutig, ja. Ein klares Ja, wir werden uns im Himmel wiedererkennen. Woran mache ich das fest? Johannes 20, 11 bis 18. Maria begegnet Jesus. Jesus ist auferstanden und Jesus ist der Erste, der diesen Auferstehungskörper bekommen hat, den wir bekommen werden, wenn wir auferstehen. Das ist anders, der Körper ist anders als der von Jairus, Tochter des Jairus oder von Lazarus, der von Jesus auferweckt worden ist. Ja. Diese Menschen, die vom Tode auferweckt worden sind und auch wo wir eben im Lied von gesungen haben, Gräber öffneten sich, das steht ja alles in den Evangelien drin, als Jesus gestorben ist, diese Menschen sind alle wieder gestorben. Nur Jesus hat diesen Auferstehungsleib bekommen. Und jetzt begegnet er nach der Auferstehung Maria und sie erkennt ihn nicht. Sie hält ihn für den Gärtner. Und da denkt man erstmal, hä? Die ist so viele Jahre eben entsprechend mit Jesus zusammen gewesen, wie kann sie ihn nicht erkennen? Ja? Also offensichtlich ist er verändert. Aber als er sagt Maria, da sagt sie Rabuni, Meister, du bist es, ich kann das gar nicht glauben. Die Emmaus-Jünger, genau das gleiche Thema. Die gehen mit Jesus von Jerusalem nach Emmaus. Ja, denen wird ganz warm ums Herz. Alles toll, super, was sie da mit Jesus haben. Aber die erkennen ihn nicht als Jesus. Erst als er das Brot bricht, fällt es ihnen wie Schuppen von den Augen. Und auch der Thomas, als er eben entsprechend sagt, ich zweifle, ich kann das nicht glauben. Als Jesus dann vor ihm steht und sagt, hier sind meine Nägelmale, hier leg deine Hand in meine Seite, da versteht er das. Und dieser Auferstehungsleib, meine Lieben, der scheint irgendwie richtig cool zu sein. Ja, da freue ich mich auch schon drauf, den zu kriegen, weil offensichtlich ist er nicht an Raum und Zeit gebunden. Weil Jesus ging ja durch verschlossene Türen. Als die Emmaus-Jünger das Brot brachen und so weiter, oder als Jesus das Brot brach, da erkannten die Emmaus-Jünger ihn und dann war er weg. Ja, das heißt, dieser Auferstehungsleib, der hat richtig coole Fähigkeiten. Und wir werden auch gleich in der Predigt noch sehen, warum der die auch braucht. Ja, weil im Himmel, da gelten so ein paar Regeln, die für unsere menschlichen Körper nicht gut sind. Aber diese Punkte gelten für mich ganz klar. Wir werden uns wiedererkennen. Vielleicht sehen wir nicht mehr so aus, wie wir hier auf der Erde ausgesehen haben. Das deutet darauf hin, dass die Emmaus-Jünger und Maria ihn nicht erkannt haben. Aber wir werden uns trotzdem als Person wiedererkennen. Da bin ich fest von überzeugt. Das war auch übrigens ein ganz großer Trost für die Ilse, als ich ihr das gesagt habe, weil ihr das eben entsprechend auch so wichtig war. Vierter Gedanke, größer als du dir vorstellen kannst. Ich habe ja auch mal von ChatGPT mal so ein goldenes Jerusalem mal malen lassen. Ja, das ist wirklich genial, was so eine KI sich da vorstellt drunter. Ja, und wir lesen in Offenbarung 21, Vers 16, mit seinem Messstab hatte der Engel gemessen, dass die Stadt 12.000 Wegstätten, das sind etwa 2.200 Kilometer lang, breit und hoch ist. Also das Größte, was ich bisher gesehen habe, war, als ich nach Japan geflogen bin. Und dann fliegt man also nicht komplett so über Russland, sondern man fliegt eher oben über den Nordpol und kommt dann so nördlich nach Japan rein. Und ich bin in Tokio gelandet und ich kam dann über so eine Bergkette und unter mir war Stadt, die Metropole Tokio, und ganz hinten am Horizont im Flugzeug war auch immer noch Tokio. Ja, über 40 Millionen Menschen leben in dieser Metropole, ja, riesig. Absolut riesig, ja. Aber was soll ich euch sagen? Nix im Vergleich zu 2200 Kilometer Stadt, ja. Lang und breit. Das ist hier von Steinbach ungefähr bis Malaga in Spanien, ja. Das sind 2200 Kilometer, ja. Und das lang und breit, das kriegen wir vielleicht vom Kopf gerade noch so hin. Aber dann hoch. 2200 Kilometer hoch, ja, das finde ich mal echt eine Nummer. Also gut, dass wir da Zeit haben werden, ja, der Aufzug, der da hochgeht, ja, der muss schon was haben. Vielleicht können wir auch fliegen, ja, keine Ahnung, ja, wenn wir da eben entsprechend hoch wollen. Es ist ja jetzt vor 3 Monaten, glaube ich, irgendein Milliardär hat einen Weltraumspaziergang gemacht, das waren 750 Kilometer, ja. Das heißt, noch dreimal weiter, ja, dann sind wir bei 2200 Kilometer, unvorstellbar. Unvorstellbar, architektonisch großartig. Das wird absolut großartig werden. Freue ich mich riesig drauf, das eben entsprechend zu sehen. Fünfter Gedanke. Der Himmel wird noch mehr Superlativen übertreffen, was architektonisch, was unseren Körper angeht und so weiter. Aber das ist ein Gedanke, den ich hier schon mal geäußert hatte. Das ist tatsächlich der Punkt, auf den ich mich am meisten freue. Gott und Jesus endlich von Angesicht zu sehen. Nicht mehr hier zu sitzen und zu beten, mit Gott zu reden durch den Heiligen Geist, sondern sich gegenüberzustehen. Das muss ich sagen, das stelle ich mir so unglaublich schön vor. Diesem Jesus gegenüberzustehen und zu sagen, danke, dass ich da sein kann. Und so lesen wir da in Offenbarung 22, Vers 4, sie werden Gott von Angesicht zu Angesicht sehen und seinen Namen werden sie auf ihrer Stirn tragen. Was für ein Ausblick. Und Gott wird leuchten. Jerusalem wird leuchten. Gott wird hell sein. Es gibt da keine Dunkelheit mehr, sondern er wird hell sein. Von Angesicht zu Angesicht werden wir ihn sehen. Und auch das ist eine Sache, weshalb wir diesen neuen Auferstehungskörper brauchen. Ihr erinnert euch vielleicht an die Geschichte von Mose, der auch gesagt hat, Jesus, Gott, ich möchte dich sehen. Und Gott hat gesagt, nein, das geht nicht. Wenn du mich siehst, musst du vergehen oder wirst du vergehen. Ja, deshalb brauchen wir einen neuen Körper, der in der Lage ist, diese Herrlichkeit auszuhalten, der das hinkriegt, eben entsprechend dieser Herrlichkeit dieses Gottes von Jesus Bestand zu halten. Und Mose konnte das ja nur von hinten dann mal so als Abglanz sehen. Aber wie viel schöner wird das sein, wenn wir Gott wirklich von Angesicht zu Angesicht sehen. Sechster Gedanke, so schön der Himmel auch wird und so toll das alles auch ist, er hat eine Eintrittsbedingung. Und das ist wirklich eine Sache, wo ich so einen gewissen Schmerz mit habe. Ja, das muss ich einfach sagen. Ja, ich wünschte mir einfach so viel, dass so viele Menschen in den Himmel kommen würden. Die Bibel ist da an dieser Stelle, Johannes 14, Vers 6, kennt ihr alle, sehr deutlich. Jesus antwortete, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Das ist die Eintrittsbedingung. Ich weiß nicht genau, wie diese Eintrittsbedingung für Menschen aussehen wird, die Jesus in ihrem Leben hier nicht kennengelernt haben. Das ist mir offen, sage ich mal so. Ich bringe da immer ein gleiches Beispiel, wenn meine Söhne auch mich das mal gefragt haben oder so, dann sage ich, denk an die Germanen eben entsprechend in Deutschland, ja, 200 oder 100 nach Christus, das Erlösungswerk Jesu war getan, ja, Jesus ist am Kreuz gestorben, die Germanen sterben, wussten nichts davon, keine Ahnung. Es gibt Leute, die verweisen auf die Römerstelle und sagen, okay, an der Natur müssten sie erkennen, wer Gott eben entsprechend ist, ist mir zu dünn. Ich glaube nicht, dass das ausreichen wird. Ich glaube, nur durch Jesus geht es. Es geht nicht durch irgendwelches Erkennen oder so. Ich weiß nicht, wie das vonstatten gehen wird. Die Bibel schweigt sich dazu aus. Das will ich ganz ehrlich sagen. Wenn jemand von euch da noch Erkenntnis hat, die er mit mir teilen will, sehr gerne. Ja, aber ich glaube, auch nach dem Tod wird es nur durch Jesus gehen. Jesus ist diese Eintrittsbedingung. Das, was ich eben schon mal sagte. Gott hat keine Enkel, er hat eben nur Kinder. Und deshalb ist das wichtig an dieser Stelle zu wissen. Mein Schlussgedanke, und da ist viele Sachen, wo ich weiß, dass ihr das auch schon von mir wisst, weil ich das auch schon mal auf einer Allianz Gebetswoche und so weiter gesagt habe, aber das allererste, was ich machen werde, wenn ich im Himmel bin, ich werde niederknien. Ich werde niederknien und ich werde vor Jesus stehen und ich werde ihm sagen, danke. Danke, dass ich hier sein darf. Und das habe ich, wir hatten das eben bei dem Punkt, nur dir zu verdanken. Das habe ich dir zu verdanken, Jesus Christus, weil du am Kreuz für mich gestorben bist. Du hast das Thema geklärt. Du hast die Frage meiner Schuld geklärt. Deshalb darf ich jetzt hier in dieser Herrlichkeit sein. Danke. Und wenn ich dieses Danke ihm gesagt habe, dann will ich in den Chor gehen. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal gesagt hatte. Andi, wir beide zusammen, du und ich. Ich dich im Arm, ja, und du wirst Stimmen wie ein Engel haben. Und du wirst Gott anbeten, mit mir zusammen. Und da freue ich mich drauf. Ich habe das auch letzte Woche in Langenaubach genauso gesagt, Andi. Ja, weil ich mich da wirklich drauf freue, Gott anzubeten. Und wenn ich das ein paar tausend Jahre lang gemacht habe, Zeit spielt keine Rolle mehr, ja, dann werde ich wieder zu Jesus gehen und dann werde ich ihm sagen, danke, dass ich hier sein darf. Danke, dass ich hier sein darf. Und dann gehe ich in das 4D-Kino, hatte ich auch schon mal gesagt, glaube ich, will mir anschauen, wie Gott das Universum, die erste Welt, den ersten Himmel geschaffen hat. Das muss schon wahnsinnig gewesen sein. Mir hat, nachdem ich das gesagt hatte, mal jemand gesagt, ich will unbedingt dabei sein, als das Volk Israel durch Rote Meer gezogen ist. Ja, das will ich mir angucken. Keine Ahnung, was ihr euch so angucken wollt. Ja, aber ich will auf jeden Fall da auch eine gewisse Zeit verbringen. Und dann geht's wieder zu Jesus und sagt, wow, großartig, was du gemacht hast. Und dann, das wisst ihr auch, dann geht's an meine Bäume, ja, Bäume mit Früchten, Rinderfilet, warm, ja, so, die werde ich züchten, ja, da muss dann eben keine Kuh mehr für sterben. Ja, das tut mir leid, ich liebe Rinderfilet, ich liebe es wirklich, ja, aber da muss dann keine Kuh mehr für sterben und das will ich machen und mein Arbeitskollege, der will Winzer werden, der will Wein anbauen und dann werden wir beide uns treffen und ich möchte euch alle einladen. Ich möchte euch einladen, mit dabei zu sein, mit zu mir zu kommen, mit zu feiern, mit diese Früchte zu genießen. Ja, und wenn du gerne Ski fährst oder sowas, ja, dann stell dir das vor, hier, Pitt, Steffen, ihr liebt es, Ski zu fahren. Ja, da wird es Berge geben, Abfahrten, Hammer. Und wenn du dich da richtig wickelst, es gibt keine Schmerzen mehr. Ja, ist das nicht großartig? Ja, ist das nicht großartig? Meine Lieben, der Himmel ist ein Ort, auf den wir uns freuen können. Und wir sollten viel öfter darüber reden. Und wir sollten auch meines Erachtens unser Leben nicht zu ernst nehmen. Wir haben heute Totensonntag. Wir denken an die Leute, die eben verstorben sind. Ich möchte diesen Totensonntag dazu nutzen, euch den Blick zu öffnen, danach zu gucken, dass ihr sie nämlich alle wiedersehen werdet. Amen. Ich möchte noch mit uns beten, wir stehen dazu auf. Lieber Jesus, vielleicht war das jetzt auch ein bisschen alberne Sicht der Dinge, wie das im Himmel sein wird, aber lieber Herr, ich freue mich so sehr auf dich. Ich freue mich so sehr auf deine Herrlichkeit. Ich freue mich so sehr auf das, was du getan hast dort für mich, dass ich den Himmel sehen darf, dass ich Gemeinschaft mit dir haben kann und deinem Vater, unserem lebendigen Gott. Ich freue mich so sehr darauf. Kein Tod mehr, keine Schmerzen, kein Leid, keine Tränen. All diese Dinge, die hier auf dieser Welt so kacke sind, die sind dann vorbei. Und lieber Herr, da freue ich mich drauf. Und ich möchte dich darum bitten, dass immer dann, wenn es richtig blöd ist in unserem Leben, dass wir diesen Blick, diese Vogelperspektive einnehmen können, dass wir uns freuen können auf dich und dein Reich, auf den Himmel, auf das, was nach dem Tod kommt. Danke, dass du das ermöglicht hast. Danke, dass wir als Gemeinde, deine Braut, dich sehen dürfen und dass wir in Ewigkeit dann mit dir zusammen sein werden. Amen.